sexy und bodenständig. Till Räther und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Long time no podcast, ey.
Was? Ich wollte gerade sagen, willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast. Ist schon wieder so viel Zeit vergangen.
Es ist viel Zeit vergangen, aber so im Geiste und im Herzen haben wir weiterhin jede Woche gepodcastet. Es hat nur keiner mitgekriegt.
Stimmt.
War einfach nur in unseren Köpfen.
Ja, genau. Wenn man podcastet und man macht kein Geräusch und niemand hört zu, hat man dann überhaupt gepodcastet? Ich finde schon.
Ich finde auch.
Die besten Podcasts.
Ich möchte auch. Egal, jetzt lassen wir die anderen wieder mal daran teilhaben. Ich glaube auch, da draußen wird Entlastung gebraucht und gesucht und benötigt.
Ja, hier drinnen auch. Hast du so gemacht in den letzten 8 Monaten?
Ja, du, ich war ein bisschen unterwegs mit meinem Buch. Und habe diese heutige Folge vorbereitet quasi. Also ich bin ein bisschen auf Lesereise gewesen, aber eigentlich nur, damit wir heute mal über Lesungen sprechen können. Denn ich war bis vor kurzem relativ unerfahren, was Lesungen betrifft. Und dann hätte ich nicht so viel beitragen können. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe schon auf meiner Wanderschaft durch die Buchhandlungen und Kleinstädte der Republik genug Erfahrung gesammelt, um mit dir einigermaßen auf Augenhöhe über dieses Thema zu sprechen.
Du hast unglaublich viele Lesungen im Moment gemacht und machst auch noch weiterhin sehr viele.
Ja. Solange es die Pandemielage zulässt, mache ich. Genau. Und es ist super. Ich lieb's. Ich find's großartig.
Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Also, dir macht es, was macht dir daran am meisten Spaß?
Ach, dass die Leute halt so nett sind. Die Leute sind so wahnsinnig nett und es ist irgendwie toll und ich denke die ganze Zeit, ja, es ist so eine merkwürdige also das ist auch irgendwie anstrengend, aber irgendwie auch toll, dass es diese merkwürdige Polarität gibt in diesem Beruf, dass man halt irgendwie monatelang, gut in meinem Fall jahrelang, in deinem Fall monatelang,
tagelang,
so an einem so einem Ding irgendwie so in seiner Höhle so rumbastelt und der dann auch vergleichsweise allein ist und dann plötzlich wird man so ins Tageslicht gespült und liest vor Leuten vor und das ist irgendwie super. Also mir tut es gut und mir macht es wahnsinnige Freude, ehrlich gesagt.
Hast du eigentlich beim Schreiben daran gedacht, dass du aus dem Buch lesen würdest? Spielt das eine Rolle? Hat das eine Rolle gespielt beim Schreiben?
Nee, eigentlich nicht. Ich habe es gehofft und vielleicht bei manchen Stellen habe ich so kurz gedacht, das könnte man wahrscheinlich. Sollte
ja,
es Lesungen
das mache ich
geben,
auch immer.
Das könnte man bestimmt gut vorlesen. Aber ich habe jetzt nichts darauf hingeschrieben oder so. Du, machst du das?
Ja, doch ein bisschen tatsächlich schon. Also das ist mir dann so nach der erste Danowski war sowieso, also das bei mir fing auch wirklich so richtig mein Leseleben fing eigentlich mit den Krimis an, weil es tatsächlich auch, was mir vorher gar nicht klar war, es gibt eine unglaublich lebendige Krimi-Lesungsszene. Mhm. Also gibt ja so ganz viele so Lesungsreihen, die dann auch ganz schnell so Krimi-Festival so und so heißen oder so. Und das war mir eigentlich nicht so klar, dass es da auch echt so einen Riesenbedarf und so eine Riesennachfrage und so eine Riesentradition gibt, weil ich eigentlich ehrlich gesagt finde, dass der Kriminalroman, also ich finde das eher so kontraintuitiv, dass jetzt der Kriminalroman ausgerechnet sich so wahnsinnig gut für Lesungen oder so eignet. Ich glaube, das wird immer so über die Stimmung verkauft. Ich habe dann schnell gemerkt, dass bei dem ersten Danowski Treibland, dass da einfach, weil das jetzt auch so ein Erstling war, habe ich da halt unglaublich viel reingepackt und dadurch war das, hatte ich viel zur Auswahl, aber bei dem zweiten habe ich dann schon so gedacht, am besten funktionieren eigentlich so Szenen, die genau so eine richtige Mischung aus Lustigkeit und auf die 12 Emotionalität und aber vielleicht auch so ein bisschen so Schock- oder Überraschungseffekt, ohne zu viel von der Handlung vorwegzunehmen.
Ja, was
haben
ja im Krimi auch echt entscheidend ist, dass man nichts
genau,
spoilert.
Genau. Und darauf habe ich dann tatsächlich auch geachtet beim ab dem zweiten, dass dann das solche, also ich habe, je länger ich Danowski-Krimis geschrieben habe, desto mehr habe ich weggelassen. Und ich habe aber immer darauf geachtet, dass genau diese Art von Szenen halt irgendwie da sind. Und es stimmt, also ich lese wirklich auch so Szenen eigentlich oder Passagen über die ganzen Bücher verteilt. Das mache ich auch jetzt bei Hausbruch, aber muss dann immer sehr darauf achten, nicht zu spoilern. Und teilweise muss ich dann so einen Namen weglassen. Und das ist dann schon ganz schöne Konzentrationsarbeit. Und das fällt mir dann deshalb so ein bisschen schwer.
Mm.
Wie machst du das? Entschuldige, ja? Nee, ja. Ich wollte dich gerade fragen, was hast du eigentlich von mir gelernt? Nein, wollte ich nicht fragen.
Alles. Was habe ich nicht von dir gelernt, Will? Komm, so ist es.
Nein, ich wollte dich fragen, wie du dich. Ja, okay. Sprich doch einfach weiter und lass
mich. Kann ich vielleicht jetzt einfach auch mal was sagen? Vielen Dank. Ich habe tatsächlich von dir gelernt, oder du hast mir mal erzählt, dass du, wenn du die Passagen vorbereitest, dass du dann im Grunde eine Fassung des Buches herstellst, wie es eigentlich sein sollte. Nämlich indem du nochmal ganz viel wegstreichst, was du
Das stimmt.
Nicht liest. Und das ist mir dann tatsächlich, ich habe das Buch ja selber oft genug gelesen, auch in der Lektoratsphase. Aber jetzt, wo ich daraus vorlese und auch dann so aus Zeitgründen, damit die Stellen nicht so lang werden, da noch so ein bisschen drin rumstreiche, habe ich auch langsam das Gefühl, das ist eigentlich die bessere Fassung meines Buches. Wenn man doch noch mehr unnötigen Kram einfach weglässt. Streichen ist einfach das Beste.
Ich finde es so ein bisschen schade, wobei am Anfang fand ich so ein bisschen schade, dass ich dann immer so gedacht habe, okay, einerseits ist die Lesung sozusagen so die Chance, es ist wie so ein, also die Arbeit an dem Buch hört sozusagen nie auf und auch dieser schreckliche Moment, das fertige Buch loslassen zu müssen, wird für mich eigentlich durch die Lesung, durch den Vorgang der Lesung so ein bisschen wieder aufgehoben, weil ich halt dann eben doch wieder an dem Buch arbeiten kann, indem ich halt Sachen streiche oder indem ich Sachen kommentiere oder indem ich Sachen anders betone oder inszeniere, in Anführungszeichen oder so. Also die Arbeit hört irgendwie nie auf. Ich habe am Anfang dann aber auch so gedacht, oh Mann, das ist eigentlich so ein, also alles, was ich jetzt so wegstreiche, deutet auf so Defizite des Urtextes irgendwie hin. Das stimmt auch teilweise, aber andererseits finde ich schon auch, ja, also der gelesene Text ist eigentlich ist für mich was anderes als ein geschriebener Text, gerade in so einer,
ja, klar,
in der sozialen Situation so einer Lesung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, um jetzt so ein bisschen KollegInnen-Schelte zu betreiben, wenn Leute das machen, ich finde es immer relativ unklar, warum Menschen dann einfach in genau der Reihenfolge, wie sie es da hingeschrieben haben, genau das vorlesen, was da steht. Das begreife ich nicht so ganz, muss ich sagen. Weiß es nicht. Mhm. Weil es ist ja kein Hörbuch. Also wir haben uns ja da nicht versammelt, um jetzt den Text, den wir entweder schon kennen oder vielleicht lesen wollen als ZuhörerInnen, um den nochmal oder zum ersten Mal zu hören und dann weiterzulesen, sondern die Lesung muss ja eigentlich ein ganz anderes Ereignis sein, oder?
Ja, was denn in deinen Augen? Erklär mal. Also zum Beispiel, ich selber gehe gar nicht so gern auf Lesungen, außer ich kenne jemanden. Also ich kenne denjenigen persönlich, der vorliest. Oder es wäre jetzt so ein totaler Mega-Held oder eine Heldin von mir, wobei ich das eigentlich auch vermeide, weil man so oft dann irgendwie mit so einem leichten Enttäuschungsgefühl da rausgeht. Also ich bin, bevor ich jetzt selber welche mache und FreundInnen habe, die Bücher schreiben und daraus vorlesen, bin ich wirklich so gut wie nie zu Lesungen gegangen. Obwohl mein Mann Christian zum Beispiel super gern zu Lesungen geht. Aber ich fand es eigentlich immer, Also insofern ist die Frage, was macht eigentlich eine gute Lesung oder was sollte eine Lesung eigentlich sein, finde ich schon interessant. Gehst du gern zu Lesungen?
Bei mir ist es eigentlich ganz genauso wie bei dir. Das Problem ist halt so ein bisschen, seitdem ich selber Lesungen mache, ist mein Bedarf an Lesungen ein bisschen durch meine eigenen gedeckt. Nein, Quatsch. Ich finde, also ich bin früher tatsächlich, also es gibt zwei Sachen, auf die, also wo ich normalerweise halt so denke, das kann bei einer Lesung passieren und das ist so das, was ich mir eigentlich davon erhoffe. Also ich finde schon, es gibt Menschen, die ich sehr bewundere und wo ich auch so das Gefühl habe, die Lesung ist halt eigentlich auch so wie das Popkonzert oder so, dann halt so ein bisschen die einzige Möglichkeit, die Aura dieser Menschen dann auch mal zu erleben und mich irgendwie, weiß ich auch nicht, war früher totaler Fan von Don DeLillo und war dann halt mal in, also ich bin vor allem dann so in den 90er Jahren als Student in Berlin auf Lesungen gegangen, weil ich dann eben jemanden wie Don DeLillo oder Lori Moore oder so erleben wollte. Oder Martin Walser.
Hast du dir ein Buch von Martin Walser signieren lassen?
Ja, ich habe mir selbstverständlich ein Buch von Martin Walser signieren lassen. Da war allerdings meine Begeisterungskurve für ihn, weil seine DKP-Zeit auch schon lange vorbei war. Nicht mehr so, die war schon definitiv im ich sag mal, um mal im Bild zu bleiben, im Abschwellen. Und jetzt lustig ist auch wirklich, dass ich mich an keine Sekunde dieser Lesung erinnern kann, also an nichts, was dort irgendwie vorgetragen wurde durch den Autor. Ich kann mich wirklich nur an den Moment des Signierens erinnern, weil er wirklich einfach nur sehr groß und etwas unwirsch seinen Namen in das Buch geschrieben und dann hinter seinen Namen einen Punkt gesetzt hat, was ich irgendwie total geil fand. Und was ich aber, wo ich seitdem auch jedes Mal drüber nachdenke, ob ich nicht damit auch anfangen sollte und dann immer denke, nee, ich glaube eigentlich eher nicht, ey. Aber irgendwie, ja. Es heißt aber, es ist so ein bisschen, also das ist schon bezeichnend. Ich kann mich wirklich nur noch an diesen Punkt eigentlich erinnern, also sozusagen buchstäblich an das und übertragen an das Ende der Lesung. Aber es ging mir wirklich nur darum, auch den mal, von dem ich da irgendwie 5 Jahre lang so gerne seine alten Bücher gelesen hatte, als Mensch zu erleben. Und ansonsten. Und
wolltest du schon auch, dass er dir einmal in die Augen blickt und sagt,
oh,
das darf ich ihm ins Buch schreiben oder so? War dir das wichtig, dass du das Gefühl hast, er hat mich einmal angesehen?
Okay, jetzt sage ich mal was ganz Schlimmes, aber das ist jetzt auch nicht, also das niemand muss irgendwie Mitleid mit mir haben oder so. Es ist okay, ich arbeite daran. Es ist eher so, dass ich das nicht mag und dass die Leute für mich eher dadurch so ein bisschen herabgesetzt werden. Also ich bin zum Beispiel ich bewundere und liebe den englischen Komiker James Acaster und vor 2 Jahren hat mir Diana zum Geburtstag geschenkt eine Teilnahme an seinem Comedy-Programm 1999 Cold Lasagne Hate Myself und das war in Verbindung mit einem Buch, was auch zeitgleich von ihm erschienen war, über Popmusik und man konnte sich danach das Buch signieren lassen und ich bin dann hingegangen und habe mir das Buch signieren lassen und habe auch, weil Leute vor mir das gemacht haben, Diana gebeten, ein Foto von mir mit James Acaster zu machen, was er auch gerne gemacht hat. Und ich gucke immer noch wahnsinnig gerne sein Netflix vierteiliges Special und auch das neue Special habe ich mir dann gekauft und angeguckt, obwohl ich es halt schon kannte. Und jedes Mal denke ich, sagen wir mal so, seitdem ich weiß, dass er mich gesehen und mit mir in eine Kamera geguckt hat, mag ich ihn irgendwie 5% weniger, weil ich finde, das hat ihn irgendwie erniedrigt.
Oh Gott, das ist ja schrecklich.
Nee, ja, es ist okay. Ich möchte, dass die mich nicht kennen. Ich möchte, dass die nicht gezwungen gewesen sind. Aber ich merke gerade, wie seltsam das ist. Weil umgekehrt, ich muss sagen, also ich mag total gerne, wir springen hier mega hin und her und ich erkläre gleich, sag noch mal, was ich für eine gute Lesung finde. Wir springen super hin und her, aber ich mag zum Beispiel total gerne diese Unterhaltung mit BesucherInnen, ZuhörerInnen nach der Lesung und beim Signieren und so weiter. Und versucht da auch immer, also ich bin da auch total zugewandt und das ist für mich ein Moment dieser zwischenmenschlichen Nähe, den ich auch so tatsächlich vertiefe, dass ich mich hin und wieder, das ist mir zweimal passiert, beim Signieren dann auch verschreibe und am Buchstand, an dem meine Bücher verkauft werden, als Autor dann selber das Buch nochmal kaufen und nochmal neu signieren muss. Also das
finde ich dann total schön. gleichzeitig signieren und sich unterhalten ist, ist schwierig,
das stimmt. Das ist ganz, ganz, aber selbst meinen eigenen Namen habe ich habe mich schon bei meinem eigenen Namen verschrieben. Und dann und zwar wirklich auch so, dass man nicht sagen kann, ja so, ja Entschuldigung, so unterschreibe ich halt, sondern da stand wirklich dann irgendwie Till Rittberger oder irgendwie sowas, so dass irgendwie völlig klar ist, der Mann hatte entweder gerade einen Ohnmachtsanfall oder er hat einfach überhaupt nicht, er hat sich überhaupt nicht aufs Schreiben konzentriert und er weiß nicht, wer er ist.
Ich habe neulich Leuten das vollkommen falsche Jahr, also die wollten gerne ein Datum dazu und ich habe halt, weil es auch so eine schöne Symmetrie ergeben hat, 22.10.22 reingeschrieben und war auch wirklich total der Überzeugung, wir sind im Jahr 2022 und wurde dann darauf hingewiesen und da musste ich da auch noch quasi so kleine Asterixe dran machen und noch was dazu schreiben, dass die Autorin leider vollkommen schwachsinnig geworden ist. Nein, das habe ich nicht geschrieben, aber
Alena,
das
war's eigentlich
im Jahr
irgendwie sind 2001. Wir aber auch im Jahr 2022. Irgendwie, es passt, für mich passt es. Für mich passt es.
Ja, es kam mir halt wirklich, ich musste dann, die eine hat gesagt, aber wir sind doch erst 21 und dann war ich ganz kurz davor nochmal zu widersprechen und zu sagen,
ja, hätte ich auch gemacht, hätte ich einfach gemacht. Ja, logisch.
22, aber ich hatte leider nicht recht. Ich finde auch, wenn ich meinen eigenen Namen zu oft hintereinander schreibe, wie bei Wörtern, wenn man die ganz oft hintereinander sagt und die plötzlich ihre
Bedeutung
enthoben sind und einfach nur noch klingen wie so ein total absurder Klangbrei. So geht's mir auch, wenn ich meinen Namen auch häufig hintereinander schreibe. Keine Unterschrift sieht aus wie die andere und ich kriege echt so eine leichte Anxiety, dass ich meinen Namen nicht mehr richtig schreiben kann.
Ja, und völlig zu Recht. Völlig zu Recht, ja.
Das ist ja, dass sich die Leute überhaupt keine Vorstellung von wie.
Ja, echt. Ey. Es ist vergleichsweise einfach, ein Buch zu schreiben, aber dann seinen eigenen Namen zu schreiben, mehrfach, ist, Das liegt aber wirklich daran, dass wir beide, glaube ich, einen ganz ähnlichen Anspruch haben. Und jetzt kommen wir auch nochmal, also dadurch setzt dann am Ende, glaube ich, auch so ein Nachlassen der Konzentration und so ein bisschen so eine, weiß ich nicht, also bei einer Martin-Walser-Lesung vielleicht eine Erschlaffung oder so, ich weiß es auch nicht. Also es setzt halt so ein Nachlassen irgendwie ein, weil wir beide, glaube ich, einen Anspruch haben und das beantwortet für mich auch die Frage, was eigentlich eine Lesung ist. Eine Lesung, finde ich, muss halt schon ein vom Buch völlig unabhängiges Ereignis sein. Also es muss jeder, der mitgeschleppt wurde und der weder die Autorin, Autor noch das Buch kennt, noch irgendein Interesse daran hat, muss, finde ich, trotzdem irgendwie eine gute Zeit haben. Also die Lesung muss
unterhalten werden.
Genau. Das muss ein Ereignis an sich sein. Und darum ist es irgendwie viel wichtiger, finde ich, dass man, und das versuchen wir beide ja irgendwie rund um das Buch Sachen erzählt und irgendwie auch noch was gibt, was vorher nicht da war. Und das ist dann eben anstrengend. Und dann verschreibt man sich bei seinem Namen.
Ja, das ist so ein bisschen der Adrenalinabfall. Wobei jetzt bei jemandem wie Martin Walser, wo die Leute halt auch einfach, sagen wir mal, 12 D-Mark damals gezahlt haben, zu der Zeit, als du ihn gesehen hast, einfach nur, um mal dieselbe Luft zu atmen wie er. Das kann man ja bei uns, ist ja bei uns eher nicht so. Also die Leute haben ja auch berechtigt den Anspruch, wenn sie 12 bis 15 Euro Eintritt zahlen, um wenig bis mittelbekannte AutorInnen zu sehen, dass sie dann wenigstens unterhalten werden. Und dann kommt halt so ein leichter Adrenalinabfall, wenn es ans Signieren geht. Was mit das Schönste ist, ehrlich gesagt, an der Lesung, finde ich, wenn man es geschafft hat und Leute happy sind und dann trotzdem noch was in ihr Buch geschrieben haben möchten. Ich mag das auch gern, diese Unterhaltung dann und so.
Es war tatsächlich damals auch so, und das ist eben das, was ich vorhin meinte, und das ist dann aber eben natürlich auch bei einem Großschriftsteller was völlig anderes. Also Martin Walser kam da rein, ich weiß nicht mehr, wo das war, in West-Berlin zur damaligen Zeit, vermutlich irgendwie in der Schwangeren Auster oder im Langen Lulatsch oder im Elefantenklo oder am Wasserklops und hat sich hingesetzt und hat mit sonorem Bariton angefangen, sein Buch Ein springender Brunnen oder wie das hieß, oder ich glaube, es war Die Verteidigung der Kindheit, zu lesen, bis halt dann sozusagen jetzt auch die vorschriftsmäßige Zeit für das Ende einer Lesung erreicht war. Und dann war es das halt auch. Also das war wirklich einfach 1:1 Man darf hier Aura und Sound mitnehmen vom Originaltext und dann Ende der Durchsage, Signatur und Punkt. Ach, ich weiß auch nicht, vielleicht möchte ich das doch auch mal machen. Nee, ich kann das aber nicht machen, weil ich mich auch überhaupt nicht, manchmal denke ich auch so, ich müsste mal irgendwie mich so verstellen oder irgendwas anderes machen bei der Lesung. Aber ich setze mich dann dahin und ich bin eigentlich so eine 110-prozentige Version von mir selbst, wie ich sonst halt irgendwie auch auftrete. Mhm. Und ich kann leider überhaupt nicht wie so ein Komiker oder so, der dann eine andere Person oder so erfindet. Das kann ich leider überhaupt nicht. Würde ich gerne, aber kann ich nicht, ey.
Nee, das kann ich auch nicht. Aber ich bin tatsächlich irgendwie happy darüber, dass es mir doch gelingt, auch wenn ich zum Beispiel eigentlich gar nicht so gut drauf bin oder super müde bin oder so, dass dieses da vorne sitzen und unten sitzen halt Leute und hören zu, dass man sich dann doch so angeknipst kriegt. Und,
ja, ja.
Und halt so da ist dann, das ist schon irgendwie auch ganz geil. Also hinterher ist man zwar mega erschöpft davon, aber irgendwie, dass es funktioniert,
ja,
gibt mir eine totale Sicherheit, ehrlich gesagt, jetzt nach so ein paar Mal, dass ich dachte, okay, was soll passieren?
Ja.
Das Licht wird schon angehen, auch wenn ich mich gerade nicht so fühle.
Bist du aufgeregt vor Lesung? Bist du nervös? Hast du Lampenfieber?
Nicht mehr so viel, aber immer noch, klar, ein bisschen. Also kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn Leute im Publikum sitzen, die ich kenne, dann zum Beispiel mehr, als wenn da
ja
niemand sitzt, den ich kenne. Ja, also am Anfang war ich super aufgeregt. Aber das kann man ja dann auch gut zum Thema machen und dann sind die Leute, das ist ja das Schöne, die Leute sind ja einfach wahnsinnig nett. Die kommen ja einfach wirklich meinetwegen dahin oder ja, vielleicht werden sie auch irgendwie mitgeschleppt, aber erstmal sind die ja zugewandt und lieb und wollen einen ja auch nicht scheitern sehen, sondern die wollen ja, dass wir das alles zusammen gut über die Bühne kriegen und deswegen bin ich jetzt inzwischen nicht mehr so schlimm aufgeregt, ehrlich gesagt. Hast du denn noch Lampenfieber, Till?
Überhaupt nicht, aber ich habe vorher oft Angst beziehungsweise so ein Stressempfinden am Tag währenddessen, dass es mir nicht gelingt, mich anzuknipsen. Also das ist zwar wirklich was ich eigentlich kann, aber wo ich manchmal so, also das liegt auch einfach so an meiner, glaube ich, an meiner psychischen Verfasstheit. Es gibt halt einfach Tage, wo ich dann wirklich aus Pflichtbewusstsein zwar mich in Bewegung setzen und mich an den Lesungsort begeben kann. Und es gelingt mir auch immer eigentlich, mich anzuknipsen oder so. Also es ist mir vielleicht wirklich 1, 2, 3, 4 Mal nicht so doll gelungen bei den ungefähr. Also ich habe wirklich, ja, ich habe echt viele Krimi-Lesungen und auch sonst gemacht. Also vielleicht bei 2, 3% gelingt es mir halt nicht und davor habe ich so ein bisschen Angst. Ich glaube, die Leute merken das gar nicht so doll. Aber du hast mich auch schon bei Lesungen erlebt, wo du gemerkt hast, dass es mir nicht so richtig gelungen ist und wo du es auch danach zu mir gesagt hast.
Echt?
Ja, ja.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Was habe ich zu dir gesagt?
Na, dass ich es diesmal nicht so gefühlt habe oder irgendwie sowas oder dass ich nicht so gut drauf war oder irgendwie sowas in der Art. Und du hast auch dann verlangt, dass ich dir das Geld zurückgebe, obwohl du gar keines bezahlt hattest.
Obwohl ich auf der Gästeliste stand.
Ja.
Möglicherweise habe ich halt aber auch nur, weil ich dich gut kenne, gemerkt.
Nee, genau. Und genau. Das war überhaupt nicht kritisch gemeint von dir. Das war halt einfühlsam und weil du mich gut kennst und du wolltest halt nur, also das war für mich eher so die Frage, bist du okay? Aber insofern, das merkt niemand, aber es fühlt sich dann halt so ein bisschen scheiße an, muss ich einfach irgendwie sagen. Und davor habe ich Angst, aber Lampenfieber habe ich überhaupt nicht. Und morgen zum Beispiel, und oft freue ich mich auch total. Also morgen zum Beispiel, und das finde ich super schön, das ist ja, morgen lese ich mit Simone Buchholz zusammen beim Hamburger Krimi-Festival und das ist dann auch so eine Veranstaltung. Also ich würde zum Beispiel super gerne mit dir auch mal lesen. Ich habe früher total gerne mit Stefan Bartels gelesen. Ich finde auch oft super. Ich finde auch oft so Zufallskonstellationen total schön. Aber mit Simone habe ich, glaube ich, jetzt zweimal mindestens beim Hamburger Krimi-Festival schon gelesen. Und ich weiß einfach, dass es total schön und nett und bereichernd dann ist, für mich halt auch, sich dann mit jemandem so auf der Bühne auch auszutauschen Und darauf freue ich mich dann so richtig. Und da ist auch noch eine Moderatorin dabei, Maike Schiller vom Abendblatt. Und das ist dann zum Beispiel sowas, wo ich so das Gefühl habe, das ist echt total toll. Da gehe ich einfach hin und
da kann nichts schief gehen. Das ist einfach safe.
Ja. Genau. Und dieses, da kann nichts schief gehen, das ist schon für mich auch so das entlastendste Mantra bei der Lesung, weil ich dann, wenn ich Angst habe, ich kann mich nicht anknipsen oder ich habe einen Blackout, ich erzähle halt so wie du auch sehr viel so frei zwischendurch und also böse formuliert halt so bereitgelegte Anekdoten oder so, aber die muss man halt in dem Moment dann auch parat haben. Wo ich dann aber immer denke, naja, es kann ja nicht schief gehen, weil selbst wenn du einen kompletten Blackout hast, dann liest du halt einfach die 5, 6 Passagen vor und die kannst du immer vorlesen und die hast du vor einem Jahr geschrieben und die sind okay. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es etwas unterhaltsamer als bei Martin Walser 1993 wird für die Leute. Verstehst du, was ich meine? Also man hat ja immer noch was, woran man sich festhalten kann. Und darum würde ich auch sagen, das Einzige, was halt wirklich, und das finde ich ist auch die Hauptentlastung, die man sich irgendwie vorher verschaffen kann, ist das, was man dann da vorlesen will, echt gut geübt haben und dann läuft es so. Ja. Dann kann wirklich nichts mehr schiefgehen, weil alles, was dann noch dazukommt, was man erzählt, was man präsentiert, ist sozusagen on top darauf kann man sich irgendwie immer zurückziehen.
Genau, also Martin Walser sozusagen als Minimalanforderung und das kann man immer bringen.
Ja, ganz genau. Das kann man immer bringen und ich weiß auch nicht, ich wollte jetzt gerade sagen, ich freue mich dann auch immer schon, ich merke das, also es ist so, aber es ist für mich bei ganz vielen Sachen im Leben so, das ist ja so ein schöner Seelenstriptease, dass ich mich auch immer schon, also ich denke das oft vom Ende her und freue mich dann auch schon drauf und wenn ich dann so 6 Passagen lese und ich bin so bei der 5., 6, dann freue ich mich auch immer ein bisschen drauf, dass wenn alles wieder vorbei ist. Geht dir das auch so? Nee, oder?
Nö, auch währenddessen bin ich schon einfach sehr so im Augenblick, im Moment. Da denke ich noch nicht
so nach. Wow, wie toll. Wow. Ja. Ich sehe das immer alles auch von außen und das muss ich abschließen dann, ja.
Es sei denn, ich habe so das Gefühl, irgendwas entgleitet mir oder die Leute werden unruhig oder so und dann denke ich, okay, jetzt muss man die Sache irgendwie hier zu Ende bringen. Ich hatte neulich eine Lesung, da ist eine Dame direkt vor mir in der ersten Reihe, wirklich saß wirklich direkt vor mir, ist eingeschlafen und hat immer so beobachtet, weil ich gelernt habe, dass man immer mal ins Publikum gucken soll, auch beim Lesen, habe einfach so beobachtet, wie sie gekämpft hat und wie ihr immer so der Kopf nach vorne fiel und
oh,
so.
Oh, die Arme.
Die Arme. Und irgendwann hat sie sich sozusagen diesem Schlummer aber so hingegeben und irgendwie hat es mich gar nicht verunsichert, sondern irgendwie hat es mich total angerührt, weil ich dann dachte, ja, ich habe aber auch einfach eine richtig gute Einschlafstimme. Hat schon bei meinen Kindern gut funktioniert. Der geht es jetzt einfach gut, weil die kann jetzt hier ein bisschen schlummern und dann zum Schlussapplaus ist sie wieder aufgewacht und war happy und alles war gut.
Aber möglicherweise war es auch einfach eine sexy und bodenständig Hörerin, die, weil wir es schon häufiger gehört haben, dass Menschen unseren Podcast gerne beim Einschlafen hören.
Ja, das kann gut sein, dass es einfach sofort irgendwie bei ihr so,
genau,
wie heißt es, Melatonin-Ausschüttung getriggert hat. Das kann gut sein. Aber ich hatte auch dann eine andere Lesung. Da waren nicht so viele Leute da, das war in so einer Kirche, also es war auch so angelegt, weil es eher so eine Diskussionsrunde sein sollte als eine Lesung, dass da nicht so viele sind. Und da waren 2 Damen, die sich halt die ganze Zeit so unterhalten haben, also die ganze Zeit so miteinander getuschelt haben und das hat mich total wahnsinnig gemacht, aber dann stellte sich zum Glück nach 20 Minuten raus, eigentlich sollte das was sein für Leute, die das Buch schon gelesen haben und die dann mit der Autorin quasi so in ein Gespräch irgendwie kommen. Und die dachten aber, es wäre eine klassische Lesung, die kannten halt das Buch nicht. Und die haben sich halt die ganze Zeit sozusagen darüber ausgetauscht, sind sie jetzt hier reingeraten und sie sind hier, glaube ich, falsch. Und die hatten die Karten auch geschenkt bekommen, also die hatten auch wirklich null Interesse an mir und haben, glaube ich, versucht, eine Strategie zu finden, wie sie irgendwie, weil es waren halt nur 6 Leute da, wie sie gehen können, ohne dass es ein, ohne dass es so affrontmäßig ist. Und das haben sie dann aufgeklärt und dann sind sie gegangen und alles war gut. Aber also wenn so Publikum sehr unruhig wird, da werde ich unsicher. Ist dir das mal passiert, dass Leute einfach aufgestanden sind und gegangen sind oder sowas? Oder dass ihr Publikum entgleitet?
Ich überlege gerade, naja, also mir ist es, das habe ich aber im Podcast auch schon mal erzählt, mir ist es als Moderator passiert, als ich eine Lesung von Paul Auster moderiert habe und ich so gemerkt habe, dass der gesamte Saal sich so gegen mich wendet, also dass er mir so psychologisch entgleitet, weil Paul Auster halt irgendwie angefangen hat, so Witze zu machen über mich. Und ansonsten, ich habe einmal hatte einen, also ja, ich hatte einmal wirklich bei einer Lesung hatte ein Mann einen ganz schrecklichen Hustenanfall. Und das war auch wirklich so, also da haben bei mir die Spiegelneuronen haben so hart gefeuert, weil ich da musste ich dann wirklich eine Pause machen und musste auch sagen, sorry, es tut mir leid, liegt jetzt überhaupt nicht daran, dass sie so husten müssen, sondern es liegt daran, dass ich mir halt die ganze Zeit vorstellen muss, ich müsste so husten und was ich dann tun würde und so, weil du hast ja da wirklich, du kannst wirklich so miterleben, wie er noch so versucht hat, erst so und dann ging das aber nicht und dann musste er aufstehen und durch diese Buchhandlung laufen und dann folgte ihm die Buchhändlerin und dann folgte ihm seine, und es war wirklich, ja, also ich finde aber auch nicht, dass man wie bei einer Comedy-Show oder so, also James Acaster hat, weil ich jetzt vorhin schon davon sprach, zum Beispiel bei diesem Auftritt da in Northampton oder wo das war, hat er jede einzelne Person kommentiert, die den Saal verlassen hat, um aufs Klo zu gehen oder so, und es war wahnsinnig lustig. Sowas würde ich halt nie machen und könnte ich nie machen, aber wenn dann sowas passiert, wie zwei Leute tuscheln die ganze Zeit oder jemand bekommt einen absolut epischen Hustenanfall, dann muss man das halt irgendwie auch thematisieren, oder? Weil du kannst halt nicht so tun, als wäre nichts. Es sei denn, und das finde ich ist jetzt das nächste schwierige Thema, wenn ganz wenig Leute da sind. Ja. Also du hast ja eben von dieser Lesung erzählt, die ja nun aber keine Lesung war, sondern es war eine Diskussionsrunde. Das ist ja was völlig anderes von Menschen, die das Buch gelesen haben. Das ist ja so eine Sonderform. Aber hast du schon eine Lesung erlebt, wo wirklich ganz wenig Leute waren?
Nicht mit dem Buch jetzt, aber mit den Sachbüchern. Einmal war es auch echt so, dass sie so einen richtigen Saal gemietet hatten in einer,
ja, das habe ich auch mal erlebt.
Wirklich so eine Schulaula, also mit einer ganz hohen Bühne, wo man so ganz, ganz weit oben saß und halt unten wirklich so ein Audimax quasi. Und die hatten halt oben so den Tisch aufgebaut und unten saßen dann halt irgendwie 5 Leute oder irgendwie sowas und die sich natürlich auch so in den Saal so verteilt hatten. Und dann haben wir, das war mit meiner Kollegin Nathalie Bloll zusammen, und dann haben wir gefragt, wollen wir uns nicht, wir kommen jetzt mal hier von dieser Bühne runter und wir setzen uns einfach im kleinen Kreis zusammen, weil es ist ja irgendwie affig. Aber letztlich, ich finde es nicht schlimm, also ich finde das nicht schrecklich, wenn wenig Leute da sind, dann wird die Sache halt irgendwie ein bisschen intimer. Aber die Leute, die gekommen sind, die haben ja genauso ihr Recht, gut unterhalten zu werden. Also ich finde, man tut sich und allen anderen keinen Gefallen, wenn man die Tatsache, dass fast keiner gekommen ist, zum Thema macht, auch wenn es natürlich ein bisschen
hört. Total, ja, unbedingt. Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach auch so, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, da spreche ich für uns beide. Wir bewundern jeden Menschen, jede Person, die überhaupt sich aufrafft, zu einer Lesung zu gehen und feiern die Leute. Und wenn es 3 Leute sind, dann feiern wir 3 Leute, die sich aufgerafft haben, zur Lesung zu kommen. Und das ist wirklich, also wenn ich überhaupt irgendwie so ein Pet-Peeve oder irgendwas habe oder wo bei mir echt die Stimmung zu kippen droht in Bezug auf Lesungen, dann ist es, wenn VeranstalterInnen thematisieren, dass wenig Leute da sind. Also wenn Leute bei der Anmoderation zum Beispiel sagen, ja, ist ja ein bisschen schade, dass wir heute ein kleinerer Kreis sind oder so. Da muss ich wirklich ganz, es ist genau wie du sagst, es ist halt vor allem eine Herabwürdigung der Leute, die gekommen sind. Und nur die kriegen das ja mit. Die anderen sind ja nicht da, die wissen das ja nicht, wie schade das ist. Und die Leute, die da sind, denen erstens genau gehört, denen die haben die volle Aufmerksamkeit verdient und die haben verdammt nochmal auch echt eine gute Stimmung verdient und nicht noch irgendwie so eine passiv-aggressive oder bedauernde Mitteilung oder so.
Ja, ja, weil dann ja auch bei denen die Spiegelneuronen, Neutronen getriggert werden, dass ihnen dann der Autor leidtun muss.
Ja.
Das ist ja irgendwie auch schrecklich. Ich hatte das einmal anders. Das war eine Lesung, die hat draußen stattgefunden, so im Sommer. Und da kam eine Hornisse, die mich umschwirrte. Und ich habe jetzt nicht so Angst vor Hornissen, aber sie sind dann schon, es war schon unangenehm, weil die halt wirklich immer so zwischen meinem Mund und dem Mikro immer so so irgendwie an mir vorbei summte und mir so um den Kopf
laut
flog. Und man hat richtig gesehen, und ich habe dann halt aufgehört zu sprechen, bin so verstummt, und man hat richtig gesehen, wie das Publikum wie in so einer, wenn so in so einem Simpsons-Cartoon oder so, wenn quasi Publikum und dann passiert irgendwas ganz Schreckliches unten auf dem Baseballfeld oder was weiß ich, wie alle sich so die Hände vor die Münder geschlagen haben und so gemeinschaftlich, glaube ich, ein bisschen Angst um mich hatten. Und dann hat sich dieses Vieh tatsächlich auf meinen Kopf gesetzt. Und dann habe ich halt 30 Sekunden lang da einfach sehr starr und stumm auf der Bühne gesessen und keiner hat uns gesagt. Es war ein sehr intensiver Moment. Und dann ist die aber weggeflogen und dann waren alle sehr erleichtert und dann ging es weiter und irgendwie war es dann auch, konnte man dann auch noch gute Gags darüber machen. Aber da hatte ich das Gefühl, das Publikum leidet sehr mit mir.
Ja, also das ist genau, das Publikum, das ist jetzt was anderes, wirklich, das war nun wirklich höhere Gewalt, aber das Publikum darf nicht zum Mitleiden angeregt werden.
Nein.
Das finde ich auch, also das ist wirklich was ganz Hartes. Und bevor ich dich jetzt nach der Draußenlesung frage, kann ich auch nochmal ganz kurz, ich habe das einmal nämlich auf Sylt auch erlebt, dass sie sich offensichtlich was anderes vorgestellt hatten, dass ich irgendwie die gleiche Crowd irgendwie ziehe wie Ulrich Wickert oder Ildiko von Kürti oder und es war aber nicht so, und es war auch so ein großer Saal, und die haben dann aber mich nicht da vorne auf die Bühne gesetzt, sondern haben den Saal mit so Samtkordeln abgesperrt und haben vor dem Saal, wo so wirklich wie bei Between Two Ferns und ein paar Grünpflanzen vor dem Toilettenbereich standen, haben sie irgendwie so 8 Stühle aufgestellt und meinen Lesetisch. Und ich muss auch wirklich sagen, also man muss dann in dem Moment schon ganz, ganz viel aufbieten und aus sich rausholen, um das irgendwie durchzuziehen und sich nichts anmerken zu lassen. Das muss aber auch sein, dass man das macht. Also das geht wirklich einfach, das geht einfach nicht anders.
Und hast du dann, wenn du eine Rechnung schreibst, hinterher irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn du das Gefühl hast, da zahlt jemand jetzt richtig drauf, weil irgendwie...
Ja, also ehrlich gesagt schon, wenn das jetzt irgendwie, vor allem wenn das halt irgendwie, weiß ich nicht, nicht eine durch starke, kleine Buchhandlung, oder es gibt keinen, es ist nicht merkbar, auch der Kulturetat einer Gemeinde, aber selbst da denke ich dann, oh Mann, wie schade, warum habt ihr nicht Ulrich Wickert eingeladen? Oder Alena Schröder, oder was sollte das jetzt? Es tut mir dann schon so ein bisschen leid, aber dann, ja, mein Gott.
Das ist das Game, ja.
Das ist das Game. Und zum Game gehört ja auch, und, ich habe jetzt neulich auf dem Schiff gelesen, und ich habe in der Vergangenheit natürlich auch schon, ich habe schon draußen gelesen, ich habe schon gelesen, während Menschen essen. Also ich habe noch nicht auf Lastwagenladeflächen gelesen, aber ansonsten schon an sehr vielen Orten. Und ich muss sagen, es gibt wenig Orte, die so gut für Lesungen geeignet sind wie traditionelle Lesungsorte in abgeschlossenen Räumen.
Ja, absolut.
Oder?
Absolut, ja.
Es ist immer ein bisschen so ein Albtraum, ey. Wenn man denkt dann, ich ertappe mich dann dabei, dass ich dann so denke, oh ja, voll nett eigentlich und so. Ja, wir machen das dieses Jahr so. Also wir machen so einen Literaturspaziergang und wir laufen dann so, also man läuft dann so mit dem Publikum so durch den Park und dann immer an so schönen Orten. Und dann denke ich so 3 Monate vorher, oh, das klingt ja total schön und es ist irgendwie voll nett und voll nice und so. Und dann, wenn es näher rückt, denke ich, was? Wie soll das gehen? Wie sollen wir das machen?
Es klingt für alle Beteiligten irgendwie anstrengend. und schrecklich. Ich hatte auf der Buchmesse jetzt eine Lesung am an so einem Bücherstand, das war auch, also an so einem Messestand, das war auch super nett.
Ja.
Aber es war für mich irgendwie schwierig, weil ich habe zwar in ein Mikrofon reingelesen, aber die Leute, die mir zugehört haben, haben mich sozusagen über Kopfhörer gehört, also so über so eine Funkgeschichte. Aber ich habe mich selber nicht gehört. Also ich habe sozusagen nur so meine ganz normale eigene Lesestimme im Ohr gehabt.
Ja.
Und direkt nebendran war halt so ein der riesige Deutschlandfunkstand. Und da las gleichzeitig irgendwie Eva Menasse, und zwar über Lautsprecher verstärkt. Also ich habe sozusagen, ich habe die ganze Zeit Eva Menasse zugehört. Zwangsweise,
okay, also,
während ich selber meinen Kram da gemacht habe und mich selber nicht gut hören konnte. Das war auch schwierig. Aber ich glaube, für die Leute, die mich dann wiederum gehört haben, war es vollkommen in Ordnung. Aber es war auch challenging.
Es erinnert mich ein bisschen an die Lesung, die mein damaliger Chef Andreas Lebert mal gemacht hat. Ich glaube, mit seinem Bruder Stefan Lebert aus einem erzählenden Sachbuch über das Thema Humor, wo sie in so einer großen Kettenbücherbuchhandlung eingeladen waren zu lesen. Und zwar eher so, ja, also da ging dann halt so normal der Betrieb weiter, und weil die einfach so groß war, diese Buchhandlung, gab es dann halt so einen kleinen Bereich, wo dann, also es war auch freier Eintritt oder so, und es war irgendwie Sonnabendnachmittag um 15 Uhr, und dann konnte man sich da halt hinsetzen und den beiden Autoren zuhören, und das hat aber niemand so richtig, also haben ganz, ganz, ganz wenige Leute davon Gebrauch gemacht, und irgendwann guckte dann, die hatten aber auch ein Mikro und haben aus ihrem Humorbuch gelesen, und irgendwann guckte irgendein anderer Kunde ums Regal rum und sagte, können Sie ein bisschen leiser lesen, das stört.
Schrecklich. Oh, das ist schrecklich, das ist hart, ey. Naja.
Und ich habe, also ist das, und ich habe halt wirklich auch, also das kann man jetzt nicht ganz vergleichen, aber ich habe mehrfach, und ich werde es auch wieder machen, weil verdammt nochmal, es ist mir egal. Ich habe auch Lesungen mit Essen gemacht, wo ich auch so die Erfahrung gemacht habe, das ist wirklich was ganz, ganz, ganz Schwieriges. Und schon allein diese Situation dann da irgendwie, also besonders bizarr war es irgendwie, da haben Stefan und ich haben mal in so einem Landgasthof gelesen, es war eigentlich alles total schön, und der Koch hatte auch zu unserem Buch Männergefühle extra so ein passendes Menü mit so klischeehaft, so ein bisschen humoristisch überhöhten Männergerichten, so neue Interpretation der Currywurst und so gemacht, war echt total sweet, aber wir haben halt auf so einem, also wir haben halt auf so einer, auf so einem kleinen Podest gelesen, und dann kam halt die Vorspeise, und dann sind wir runtergestiegen und sind so mitten in den Saal auf so einen Tisch, wo auch die ganzen anderen Leute saßen halt an so kleinen Tischen, und haben dann da halt auch gegessen, aber weil das halt ja irgendwie die Situation war, dass wir auch gleichzeitig Lesende waren, entstand dann so ein komisches Schweigen im Saal, und alle haben halt dann in so einem riesigen Saal an so einzelnen Tischen schweigend gegessen, und wir haben das Essen runtergeschluckt, sind dann wieder auf die Bühne gestiegen und haben weitergelesen. Also irgendwie echt so ein bisschen bizarr, wo ich dann gemerkt habe, und ich habe das danach noch ein paar Mal gemacht, ich mache das nicht, und mir ist es egal, ich weiß, dass Leute das gar nicht gerne machen, ich lese auch, wenn Menschen essen oder zwischen den Gängen, aber man kann dann selber nichts essen, also das ist irgendwie eine ganz komische Situation, ich möchte sowieso nicht, dass so viele Leute mich beim Essen sehen, und vor allem nicht bei der Lesung, ja.
Das verstehe ich. Hast du eigentlich, wenn du so auf Tour bist quasi, also wenn du unterwegs bist, hast du so Dinge, die du dann immer dabei hast? Hast du irgendwie einen Talisman, den du auf Reisen mitnimmst oder irgendwie sowas?
Ich hatte früher tatsächlich, ich hatte irgendwie früher so einen Lesungsflachmann, weil ich es auch so ganz lustig fand und das irgendwie so ein bisschen dazugehörte. Aber das mache ich, nicht mehr. Ich habe irgendwie, ich glaube, es ist nicht gesund. Und nee, ich habe sowas überhaupt nicht. Ich bin irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich habe Ohrstöpsel, wenn ich ins Hotel gehe, und ansonsten, nö. Hast du was?
Ja, ein bisschen. Also ich habe mir so ein, Überwurf, ein bisschen, ja. Ich habe mir so ein Cape gekauft, das ich jetzt immer mitnehme, weil ich friere zwar eigentlich nicht schnell, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dann habe ich immer sowas Heimeliges,
ja, ja.
Was ich auch in der im schlimmsten Landgasthof quasi mir dann irgendwie, wo ich mich reinkuscheln kann.
Das ist gar nicht schlecht, das stimmt, ja, ja.
Irgendwie so ein, keine Ahnung, so früher hätte ich halt ein Kuscheltier mitgenommen, aber ich habe keine Kuscheltiere mehr und jetzt ist es halt dieses Wollcape und ich habe jetzt auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass ich Essen dabei haben muss, also Snacks.
Ja,
für alle Fälle, weil man halt nicht, also weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass das mit den Bahnfahrten alles so hinhaut und es Zeit bleibt, irgendwas zu essen oder dass irgendwo Essen bereitgestellt wird. Und dann ist es echt nicht so schlecht, wenn man noch 2-3 Müsli-Riegel irgendwie auf Tasche hat.
Ja, also ich habe immer meine Mumin-Wasserflasche dabei. Das ist natürlich.
Genau, und Wasserflasche habe ich auch immer mit.
Ja, das ist absolute Pflicht. Und ich hatte tatsächlich auch, ich habe ja auch verschiedene Bücher darüber geschrieben, ich hatte auch wirklich bis diese Saison meine Wolldecke immer dabei. Und auch so als so ein Stück zu Hause und habe mich da auch teilweise auf der Bühne drin eingewickelt und oder hatte zumindest den Wunsch. Das Problem ist, und das ist echt, nachdem ich so viel über die Wolldecke geschrieben habe, ich glaube, bin ich schon depressiv. Ich habe ich bin leider allergisch gegen diese scheiß Wolldecken und mein größter Wunschtraum mal in die Wolldeckenmanufaktur nach Schweden zu fahren und noch mehr Wolldecken zu kaufen, den kann ich mir abschminken. Und seitdem habe ich irgendwie gemerkt, ich darf einfach mein Herz nicht an Gegenstände und Menschen hängen. Ich muss komplett irgendwie einfach mich von allem unabhängig machen und alles
in mir abtöten. Weil dein Körper sonst quasi,
weiß ich nicht,
sich dagegen.
Ich merke halt, die Gegenstände verraten mich. Ich habe gedacht, die Wolldecke ist mein neues Zuhause und ich bin irgendwie, Wolldecken sind Teil meiner Identität und meiner Persönlichkeit, besser gesagt. Ich kann irgendwie, das ist irgendwie so schön für mich und so. Ich habe ja auch auf Schreibreise habe ich auch immer meine Wolldecke dabei und aber ich habe seit diesem Sommer gemerkt, dass ich einfach leider offenbar doch allergic bin. Wobei Diana meinte, sie würde die einfach mal waschen und mal gucken, was dann passiert.
Ja, das könnte
nicht. Aber die Frau im Laden hat mir gesagt, dass sie dann diesen Schafsgeruch verlieren. Und eigentlich, ich will ja eigentlich nur ein Schaf, Alena. Ich will ja gar keine Wolldecke. Ich würde gerne mit einem Schaf einfach auf Lesereise gehen.
Das fände ich total gut und es könnte einfach so eine super Trademark von dir werden, wenn du der Autor mit dem Schaf bist. Finde ich total super.
Ich glaube, es gibt AutorInnen, die einen Hund dabei haben und ich fände es einfach wirklich total schön, wenn ich ein Schaf dabei habe und dann aber auch, wir müssen ja gleich noch drüber reden, ob du so einen Rider hast, wo du halt vorher auch reinschreibst, was du brauchst vor Ort und was du für Bedingungen hast und so. Ich würde halt nur reinschreiben, dass mich niemand auf das Schaf ansprechen darf. Und dass alle so tun müssen, als wenn das Schaf einfach nicht, also ich möchte einfach nicht darüber reden, das Schaf existiert nicht, aber es ist immer dabei.
Ich habe schon drüber, ich habe auch jetzt ein paar Mal, weil ich auch das gefragt wurde, ob ich einen Rider habe.
Ich wurde es noch nie gefragt, was? Ich
wurde schon gefragt, aber nicht von Veranstaltern, sondern von anderen Autorinnen. Bin immer super bescheiden. Und sag, nein, ich brauche nicht mehr als ein Glas Leitungswasser, danke. Was aber eigentlich bescheuert ist. Eigentlich müsste man sich echt so ein, irgendwie auch ein bisschen gaggigen und einfach nur just for fun noch irgend so ein Quirk ausdenken.
Naja, ich lese ja wirklich eher in kleinen inhabergeführten Bibliotheken.
Ja, gut, ich Bücher, ja auch. Und ich genau, möchte natürlich niemandem zur Last fallen. Und
ja, das ist genau das Thema. Nicht. Genau.
Weil ich will aber nicht wissen, was es sein könnte.
Ja, also das ist tatsächlich ein Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe hier. Also ich finde, eigentlich kann jede Lesung gelingen, wenn man was Persönliches erzählt, wenn man lesen vorher die Passagen zu lesen geübt hat und wenn man ein Mikrofon hat.
Ja.
Ich finde wirklich mittlerweile, weißt du was, ich mach's auch, weil ich bin nicht der Typ, der dann sagt, nö, danke, tschüss. Aber es ist schade, dass nur so wenig Leute gekommen sind, finde ich das Allerschlimmste, wenn es heißt, ach so, ein Mikrofon haben wir jetzt nicht, weil es ja nur ein kleiner Raum und wir brauchen das eigentlich nie. Ich traue mich dann. Wobei ich habe auch schon tatsächlich widersprochen und habe gesagt, ich hätte aber gerne eins. Und dann ist auch, wo es tat mir dann auch total leid, dann ist jemand von der Buchhandlung aufgebrochen, weil sein Schwager jemanden kennt, der oft auf Hochzeiten irgendwie auftritt, und der hatte irgendwie so eine kleine Mikroanlage und die wurde dann noch geholt, und da war quasi dann auch so ein DJ-Hit-Alarm noch mit drauf und so eine, das war wirklich, wo ich dann auch dachte, hätte ich jetzt nicht einfach. Hätte ich jetzt nicht vor den vier Leuten einfach ohne Mikrofon mal lesen können. Aber das ist schon so eine Sache, wo ich mir sage, also Mikrofon muss schon sein, oder?
Absolut, absolut. Ja, außerdem ist das ja, ich finde, die eigene Stimme muss so ein bisschen gewichtig verstärkt werden, damit klar ist, man ist der Boss hier im Raum. Ich finde, ich brauche das, glaube ich, auch so um mich selber so aufzupumpen.
Ja.
Ich finde Mikro super wichtig. Und ich mag keine Headsets, aber auch vor allem.
Gottes Willen. Aber das Niveau habe ich eigentlich auch. Also beim Hamburger Krimi-Festival gibt's, glaube ich, Headsets, aber ansonsten, nee, weiß ich gar nicht genau. Stimmt, nee. Also bin ich nicht in der Headset-Liga. Ich bin mehr so in der, der Schwager legt sonst mal. Nein. Also das muss absolut sein. Und es auch deshalb, finde ich, weil man selber so dann doch nochmal, auch wenn ich gesagt habe, ich bin dann so 110% eigentlich doch ich selbst. Ich finde, das Mikrofon hilft einem aber auch dann zwischen der Bühnenpersönlichkeit und der Nicht-Bühnenpersönlichkeit leichter zu unterscheiden. Man ist halt genau wie du sagst, ist man der Boss, die Boss, aber zweitens ist man halt auch nicht ganz man selbst. Das ist irgendwie geil.
Ja, das stimmt total. Es hilft ein bisschen, so eine Distanz zu finden. So wie wenn man sich halt irgendwie einen Anzug anzieht, oder in meinem Fall hohe Schuhe.
Das ist nämlich das Nächste. Also tatsächlich hat es sich bei mir so ein bisschen abgeschliffen jetzt leider, was wirklich total daran liegt, dass ich, was heißt leider, ist einfach so, ich habe in der Pandemie zugenommen, dass ich in keinen meiner Anzüge und auch in eigentlich keins, wenn ich ehrlich bin, in keins meiner Sakkos mehr passe. Und ich werde aber nach Ende dieser Veranstaltung hier, in Anbetracht der Lesung morgen und einer Lesung, die ich noch in Marburg habe, habe ich jetzt doch beschlossen, dass ich hier zu einem mir empfohlenen Herrenausstatter fahren und mir von der Stange wieder einen Anzug beziehungsweise wenigstens einen Sakko kaufen werde, weil das ist, für mich ist es echt wichtig, mich so ein bisschen zu verkleiden auf der Bühne.
Ein bisschen Uniform.
Ja, oder genau, zumindest genau, so eine Dienstkleidung, also was anzuziehen, was ich sonst nicht so richtig anhabe, muss ich sagen, war eben auch, um das so ein bisschen, also diesen performativen Akt, der dann da stattfindet, so von mir abzugrenzen.
Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe jetzt quasi mir ein Lesungsoutfit erkoren und
okay. Weil ich wollte sagen, du bist immer so gut angezogen, dass man bei dir fast keinen Unterschied erkennt. Aber bei dir ist ja ein ganz wichtiges, Detail, sowohl, das hat ja was Ritualhaftes, aber auch was, gehört zum Outfit, deine Kette.
Ja, die Kette, ich habe so diese Silberkette, die was mit dem Buch zu tun hat und mit der ich dann auch immer einsteige in mein kleines Programm, das ich mir ausgedacht habe. Und deswegen trage ich obenrum immer schwarz und untenrum, Till, habe so eine ein bisschen golden schimmernde Hose, die sozusagen ausreichend irgendwie schick aussieht.
Toll, super.
Und dann habe ich Bühnenschuhe, in denen ich sehr gut sitzen, aber nicht so gut laufen kann.
Fantastisch.
Die ziehe ich dann auch noch an, ja.
Toll. Also ich habe dich ja nun mehrfach gesehen und wir durften ja auch zusammen auf der Bühne sitzen.
Ja, das war schön, oder?
Das war sehr schön.
Obwohl du ja als nicht moderierbar giltst, hast du mir selber gesagt.
Was?
Um mir Angst zu machen.
Sorry, manchmal muss ich, weil ich sie immer sofort wieder vergesse, manchmal muss ich über meine eigenen Witze lachen. Selten in dem Moment, wo ich sie mache, aber wenn man sie mir dann später erzählt, finde ich sie irgendwie manchmal ganz lustig. Und mich als unmoderierbar, mich den größten, größte menschliche Chamäleon und den gefallsüchtigsten
Ich glaube, was du eigentlich sagen wolltest, war, dass du eigentlich gar nicht so gern moderiert wirst. Kann das sein?
Na, ich werde halt wahnsinnig selten moderiert, weil ich ganz viel eher in so, also ich lese halt wirklich in Büchereien und in kleinen Buchläden, wo dann die Leute sagen, ja, hier ist der Typ, jetzt schön, dass ihr da seid, geht los. Und ich bin eigentlich darauf eingestellt. Es war von Anfang an so, und ich bin, glaube ich, das erste Mal wirklich moderiert worden von Miriam Semrau, 2 Jahre nachdem ich angefangen habe, Krimi-Lesungen zu machen. Und du hast mich moderiert, und also eine Veranstaltung mit mir, und Simone hat es gemacht zweimal, und es ist total toll. Und ich bin dann auch immer sehr glücklich, aber es ist einfach in meinem Leben. Und ich glaube, auch ein bisschen in der Krimi-Welt ist es einfach so die Ausnahme. Da ist man eher so der Alleinunterhalter, würde ich mal sagen. Also jedenfalls vielleicht kommt mir das auch nur so vor, und bei mir sparen die Leute das immer ein, weil sie denken, der stellt keine Fragen. Du hast eigentlich oft eine Moderation dabei, oder täusche ich mich? Ich erlebe es nicht so.
Bisher würde ich mal sagen, dreiviertel ohne Moderation und ein Viertel mit Moderation. Okay.
Ein Viertel ist trotzdem viel. Und neulich haben wir uns ja mit so anderen AutorInnen unterhalten, für die das irgendwie total ungewöhnlich und auch so ein bisschen so ein Zeichen von Vernachlässigung war oder so, wenn man keine Moderation hat, was mich erstaunt hat, ehrlich gesagt.
Bevor das so losging, dachte ich, es ist halt auch einfacher, wenn man moderiert wird, weil man dann nicht alleine, also nicht so ganz alleine dafür zuständig ist, dass die Leute in den nächsten 60 bis 70 Minuten
kommt
eine gute Zeit haben. Es
kommt extrem drauf an, ja.
Aber eigentlich, wenn man das einmal so drin hat und drauf hat und weiß, was man machen will, ist es auch irgendwie ganz geil, die Bühne so für sich zu haben. Aber ich bin auch schon ganz wunderbar moderiert worden, und dann passt es auch total gut. Und irgendwie hat man natürlich weniger Arbeit im Zweifel, wenn einem jemand die Stichwörter so hinwirft, und man hat zwischendurch Zeit, mal einen Schluck zu trinken. Weil manchmal finde ich das, wenn die Leute zum Beispiel sehr gebannt zuhören und eher nicht so zu Zwischenapplausen neigen oder so, der Moment, wo man einfach mal kurz die Klappe halten muss, um 2 Schlucke zu trinken aus seinem Wasserglas, finde ich manchmal so ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Weil dann so eine Stille entsteht.
Ja. Also
während
ich
mit meiner körperlichen Verrichtung irgendwie beschäftigt bin, bei der mir dann alle zugucken. Da finde ich manchmal das mit der Moderation angenehm, weil man dann kurz nochmal seine Sachen ordnen und einen Schluck Wasser trinken kann, während einem eine Frage gestellt wird.
Das fand ich bei deiner Lesung in Ahrensburg total toll, weil ich weiß gar nicht genau, wie das sich ergeben hat, aber das war dann ja letztendlich so, dass du hast nach deiner ersten Passage einen Schluck getrunken und die Leute haben geklatscht, und dann hast du gesagt, das ist super, wenn sie immer klatschen, dann kann ich was trinken, und das fand ich total gut, weil du hast in dieser Situation nämlich dieses Dilemma, wann wird eigentlich geklatscht und wann trinke ich eigentlich, hast du total elegant gelöst. Und ich habe das mir dann vorgenommen, weil ich danach jetzt vorigen Monat in Itstein im Taunus eine Lesung hatte, habe ich mir vorgenommen, das da auch so zu machen, weil ich da viele Passagen gelesen habe. Und irgendwie habe ich das aber nicht über die Lippen gebracht so richtig. Ich weiß auch nicht. Und ich gehe immer davon aus, dass die Leute nicht klatschen nach den einzelnen Passagen. Und darum spreche ich dann auch, damit auf gar keinen Fall so eine Jeb Bush-artige Please Clap Stille kurz entsteht. Rede ich immer sofort weiter. Also ich höre auf zu lesen, lasse das Buch sinken und rede nahtlos einfach weiter, weil ich irgendwie... Ja, genau. Oh Mann, ey. Ich weiß auch immer nicht so richtig, wohin mit mir am Ende, wenn geklatscht wird. Also ich fand das jetzt total toll, als wir auf der Lesung am Montag waren von Ciani Sophia Höder. Da wurde ja am Ende auch richtig viel geklatscht, und ich fand es ganz toll, wie sie so da gesessen hat und sich so gefreut hat, und irgendwie war das so ein schöner Moment. Ich habe aber das Gefühl, ich kann das irgendwie nicht, und ich stehe dann immer auf und mache dann so eine Art Verbeugung, wirklich wie so ein Typ, wo man dann so denkt, oh nein, bitte bleib lieber sitzen. Und die Leute hören dann auch meistens schon wieder auf zu klatschen, während ich gerade dabei bin, die Verbeugung vorzubereiten. Und
am besten wäre eigentlich, es würde einfach so ein Vorhang fallen, oder?
Man
in den Zuschauerraum und dann ist man einfach weg.
Genau, dann geht so eine Falltür auf und
weg bist du, ja, genau.
Signiert hat man in der Pause. Pause ja oder nein? Ich mag es nicht so gerne.
Pause.
Ich finde es schöner, wenn es, ich habe es lieber, wenn es so durchgepeitscht wird. Und ich habe auch so das Gefühl, dass ich so eine Dramaturgie habe, die kann ich zwar auch auf zwei Teile adaptieren und das eignet sich schon dafür, aber eigentlich mag ich lieber so diese, ich mag einfach keine Pausen, ich mag insgesamt keine Pausen.
Nee, ich finde es auch besser ohne konzentrierte gute Stunde und dann war es das auch. Aber viele Veranstalter wollen halt in der Pause ihre Bücher verkaufen oder ihre Getränke verkaufen oder so.
Ja, ist mir dann auch recht.
Da bin ich natürlich definitiv absolut gewillt, auf sowas Rücksicht zu nehmen. Die Zeiten sind hart, insofern Pause geht schon auch und dann kann man schon mal was signieren und so und dann wird es nach hinten raus nicht so lang oder wie auch immer.
Genau, und dann lese ich aber vor der Pause immer die beste Passage. Also wo ich das Gefühl habe, dass die wirklich so richtig auf die 12 geht.
Damit die Leute da bleiben und mehr davon wollen, oder?
Erstens das, damit die Leute, dass Leute dann wirklich in der Pause gehen, habe ich auch ganz selten irgendwie erlebt oder selten mitbekommen. Ich möchte einfach auch, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und das hat man, glaube ich, am ehesten. Wenn vor der Pause nochmal so richtig die beste Passage kommt. Und das, was dann nach der Pause kommt, ist dann eigentlich egal, weil wenn es dann vorbei ist, haben die Leute ja auch wieder das Gefühl, dass sie zur richtigen Zeit auf dem richtigen Ort, nämlich auf dem Nachhauseweg sind. Also finde ich irgendwie alles passend.
Das stimmt. Weißt du, was ich super schön fände, wenn du und ich, wenn wir einfach mal zusammen auf eine Martin-Walser-Lesung gehen könnten?
Ja, du, und das ist überhaupt kein Problem. Also Martin Walser und ich sind ja beim gleichen Verlag. Und insofern kann ich da also sowohl, ich bin da echt direkt an der Quelle. Das ist wirklich gar kein Problem. Das mache ich möglich.
Mach's mal klar, finde ich geil.
Ja, das mache ich, das werde ich herbeiführen.
Oder wir könnten uns auch als so Warm-Upper für Martin Walser anbieten, weißt du? Dass wir die Leute einfach schon mal so richtig so warm quatschen und dann kommt der Meister.
Ja.
Vorprogramm.
Das finde ich eine schöne Idee und das kann man sicher irgendwann mal so machen. Bei irgendeinem anderen Autor. Nämlich nie.
Ja, und vielleicht lesen wir auch irgendwann mal zusammen. Das wäre doch auch irgendwie schön. Ja, ich weiß zwar nicht, wie sie es herstellen könnte, aber wenn wir unseren sexy und bodenständig Schreibratgeber mit den 50 schwachsinnigsten Schreibtipps rausballern oder so, weißt du?
Naja, der Witz ist, es müssen halt wirklich nur, wenn unsere nächsten beiden Bücher erscheinen, die wahrscheinlich auch in einem relativ ähnlichen Zeitraum erscheinen werden, nämlich irgendwann im Jahr 2023, möglicherweise, es muss halt wirklich einfach nur eine Buchhandlung oder eine Bücherei oder eine Veranstalterin Bock haben, uns beide einzuladen. Das ist wirklich alles, was es dafür braucht.
Das muss doch möglich sein.
Und dann bringen wir auch, und das wäre das letzte Thema gewesen, was ich hier noch hätte stehen gehabt, vorzuliegen, und zwar das Thema Gimmicks, weil ich finde es nicht richtig, die Kette deiner Großmutter, die möglicherweise gar nicht die Kette von deiner Großmutter ist, man weiß es nicht, als Gimmick zu bezeichnen, aber ich bin ja auch ganz großer Fan von so, also ich habe dieses Glücksrad, was ich ab und zu mitbringe, einfach nur so drehe und wo dann so verschiedene Kapitel oder Themen oder Sachen draufstehen. Das eignet sich halt nicht bei Krimis, aber bei anderen Sachen. Und ich habe auch gerne so aus meinen alten Notiz- oder Tagebüchern vorgelesen oder zeig auch gerne so Fotos oder so. Sowas finde ich total schön. So
du hast deiner treue Seelenlesung hast du Aufkleber verteilt. Und
ja, ich habe Aufkleber aus der Julia Karnik-Sammlung verteilt und du hast Batida Kirsch mitgebracht und wir hatten
die Ukulele
und wir haben mehr oder weniger zusammen You Can Win If You Want gesungen und du hättest um ein Haar auch noch Frau Sudaschewskis legendären Zwiebeldip aufgetischt, aber den haben dann nach der Lesung Diana und du.
Dann haben wir schön zu zweit verkasematuppelt und es
wirklich,
war super.
Wirklich,
ich war dann doch froh, dass wir ihn noch übrig gelassen hatten.
Richtig schnabuliert, wie man.
Ja. Da hatte ich auch noch 2-3 Tage von, du, kann ich dir sagen, von diesem
ja, also ich, es waren auch die ersten Worte, die meine Frau am nächsten Morgen im Aufwachen im Berliner Hotel, war nicht endlich wieder in der Hauptstadt, sondern, oh Gott, der Zwiebeltipp.
Ja, es ist nicht umsonst ein legendäres Rezept.
Absolut, genauso, ja. Genauso belastend wie der Super-GAU von Tschernobyl im April 1986.
Genauso
das war ganz toll. Das war ganz, ganz toll. Und darum ist auch wahnsinnig schön, mit so mit einem lieben Menschen wie dir, der einen gut kennt und der viele lustige Einfälle hat und der das Buch gut kennt, sowas zusammenzumachen.
Ach, wie deep, ja, das fand ich auch. Es war definitiv Höhepunkt meiner Moderatorenkarriere, die da begonnen und bis und auch da aufgehört hat. Das war meine erste und einzige Moderation bislang.
Oh, das wird noch weiter, ja. Und meine Moderatorenkarriere ist wirklich auch, meine Moderatorenkarriere war kurz, steil und ist mit diesem Paul Auster Debakel geendet.
Ich möchte auf jeden Fall irgendwie herstellen, dass du auch mal eine Lesung von mir moderierst. Beim nächsten Buch vielleicht.
Ja, ja. Würde ich auch sofort total gerne machen. Okay, also pass auf, lass uns erstens, wir werden noch intensiver in zukünftigen Podcast-Folgen darum betteln, dass Leute uns gemeinsam auf eine Lesung einladen. Ja. Und da werden wir uns dann gegenseitig moderieren auf dieser Veranstaltung. Und ich werde ein Schaf mitbringen, aber ich möchte, es ist wirklich das letzte Mal, dass wir jetzt darüber reden, weil ich möchte dann kein Wort über das Schaf hören und ich möchte, dass du dich in deinem Wollstola einwickelst und dass wir den Zwiebeldip nochmal essen.
Auf jeden Fall, so machen wir es und wir machen jetzt auch wieder ein bisschen öfter Podcast, oder? Wenn es irgend geht.
Nee, wieso? Ne, klar, nächste Woche. Und nächste Woche sprechen wir über Zweifel. Nee, wahrscheinlich nicht, weil es auch mit der Grund war, warum wir jetzt länger nichts gemacht haben, weil wir über das Thema Zweifel sprechen wollten. Aber es ist zu dark in dieser ohnehin schon so darken Zeit.
Mal gucken. Vielleicht machen wir es doch. Mal schauen.
Ich freue mich, dich zu sehen und dich zu hören. Bis dann.
Mach's gut, Till. Tschüss.
Du auch, Alina. Tschüss.